Das Thema lautet: Die Fundamentalismuskeule. Kommt eine Christenverfolgung in Europa? Fragezeichen. Ich möchte dazu zu Beginn einige Verse lesen aus Gottes Wort, aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 3. Und wir sehen hier, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist. Denn kein Mensch könnte das im Voraus wissen, was am Ende der Tage geschehen wird. Hier lesen wir: Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen gräuliche Zeiten kommen werden. Denn es werden die Menschen viel von sich halten, geldgierig sein, ruhmredig, hoffärtig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, zuchtlos, wild, ungütig, Verräter, Frevler, aufgeblasen, die die Lüste mehr lieben als Gott, die da haben den Schein eines gottesfürchtigen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie, solche meiden. Und es heißt dann weiter: Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Mit den bösen Menschen aber und Betrügern wird's je länger, je ärger. Sie verführen und werden verführt. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und dir vertraut ist, da du ja weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heilige Schrift weißt, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nützlich zur Lehre, zur Aufdeckung der Schuld, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass ein Mensch Gottes sei vollkommen, zu allem guten Werk geschickt. Es heißt hier, liebe Freunde und liebe Geschwister, ausdrücklich: In den letzten Tagen werden schlimme, besessene Zeiten kommen, so das Wort im Urtext. Kairoi, Kalepoi, besessene Zeiten, wo die Menschen sich dem Okkultismus, der Unzucht, der Sünde hingeben. Wir erleben das auch jetzt durch gotteslästerliche Romane und Kinofilme. Ich erinnere nur an Sakrileg, wo bestritten wird, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Er sei nur ein Mensch gewesen, habe Kinder gezeugt, die heute noch Nachkommen haben würden und so weiter. Ich möchte es nicht weiter ausführen. Oder jetzt am 6.6.6 kommt ein Film in die Kinos, da hat man gerade einen Zettel in die Hand gedrückt, das Omen, eine Neuverfilmung dieses Films über das Aufstehen des Antichristen. Also schreckliche Dinge, die geschehen. Und das ist die gesellschaftliche Gesamtsituation, dass dieses Bestseller sind. Solche Romane für die Kinder, Harry Potter, für die Erwachsenen, das Sakrileg. Sakrileg heißt übrigens auf Deutsch Frevel. Und in der Offenbarung an Johannes heißt es, dass die Frevler keinen Platz im Reich Gottes haben werden. Das nur vielleicht mal zum Nachdenken, auch über solche Romane und Buchtitel. Die Frevler und alle, die Sünde lieben und tun, es sind da verschiedene Sünden aufgezählt. Nun aber der heutige Schwerpunkt ist: Kommt eine Christenverfolgung auch in Europa? Seit es Christen gibt, stehen sie unter dem Beschuss einer gottfeindlichen Welt. Das Leiden um des Herrn Jesus willen gehört wesensmäßig zum Christsein dazu. Haben sie mich gehasst, dann werden sie auch euch hassen und verfolgen, hat der Herr vorausgesagt in Johannes 16. In den letzten Jahrzehnten jedoch hat sich der Beschuss zu einem wahren Trommelfeuer verstärkt. Jahr für Jahr erheben sich falsche Propheten und falsche Christusse. Auch hier in der Schweiz könnte ich jetzt Beispiele nennen, etwa in Walzenhausen. Unsere Gesellschaft wird immer gottloser. Unglaube und Lieblosigkeit nehmen überhand. Offen oder verdeckt werden Gläubige angegriffen, isoliert oder der Lächerlichkeit preisgegeben, besonders in den Massenmedien. Der Angriff auf die Gemeinde Jesu, auf die wirklich wiedergeborenen Christen, die an den Herrn Jesus glauben und ihn lieben, hat an Massivität und Schärfe zugenommen. Wenn wir jetzt auf Europa schauen, sehen wir, dass der Begriff Gott, allein schon der Begriff, keinen Platz finden konnte in der europäischen Verfassung. Der designierte italienische EU-Kommissar Rocco Buttiglione, ein Katholik und Papstberater, ist wegen seiner Ablehnung von Homosexualität als Sünde und seiner konservativen Einstellung zu Ehe und Familie von einem EU-Ausschuss gemaßregelt und nicht in die EU-Kommission gewählt worden. Das hat ja ziemlich Wellen geschlagen. Buttiglione selber betrachtet sich als Opfer, wie er sagt, einer antichristlichen Inquisition. Das sagt er als Katholik, man höre, einer antichristlichen Inquisition, und sieht die durchaus begründete Gefahr eines Berufsverbots für Christen in der EU heraufdämmern, so wie es auch zum Teil früher unter dem Kommunismus und auch heute im Islam ist. Besonders bedrohlich könnten sich die sogenannten Antidiskriminierungsgesetze auswirken. Was heißt Diskriminierung? Es kommt vom Lateinischen, crimen, discrimen, unterscheiden. Und das heißt, dass man unterscheidet zwischen Gut und Böse, zwischen Wahr und Falsch. Das ist zunächst mal eine gute Bedeutung. Allerdings ist das Wort heute so verwendet, dass Diskriminierung heißt, dass man jemanden schlecht macht, jemanden verächtlich macht, herabwürdigt. Ja, und da sind wir sicherlich als Christen auch dagegen. Wir wollen niemanden schlecht machen, niemanden irgendwie beschimpfen oder verleumden. Die Frage aber ist, ab welchem Punkt wird Diskriminierung behauptet von atheistischen, säkularen Medien und Menschen und Politikern? Das heißt, wenn wir zum Beispiel sagen, diese Dinge sind Sünde, das ist etwas Böses oder falsch in den Augen Gottes, wird das schon als Schlechtmachen gesehen, als Verleumdung? Und das ist genau die Problematik dieser Gesetze. Ich gehe darauf noch ausführlicher ein. Oder dürfen wir Irrlehre, Sekten, okkulte Strömungen noch als falsch, als unbiblisch bezeichnen und sagen, dass diese Menschen verloren gehen, wenn sie nicht zu Jesus Christus umkehren, als dem einzigen Erlöser und Herrn? Der betreffende Religionsanhänger, Sektierer oder Anhänger zum Beispiel einer homosexuellen Lebensweise könnte sich ja diskriminiert fühlen durch solche Bibelzitate. Denn das steht ja alles in der Bibel. Habe ja jetzt nicht ich erfunden, sondern wenn Sie lesen Römer 1, 1. Korinther 6 und viele andere Stellen, steht ganz klar, dass gewisse sexuelle Lebensformen Sünde sind in den Augen Gottes. Etwa Homosexualität, Polygamie, Sodomie und Ähnliches, was ich jetzt nicht weiter ausführen möchte. Und die Folge ist, wenn man Sünde nicht mehr Sünde nennen kann, wenn man Irrlehre nicht mehr Irrlehre nennen kann, dann wird de facto auch Mission und Evangelisation unmöglich gemacht. Unmöglich. Denn nur auf dem Hintergrund dessen, was falsch und Sünde ist, kann auch das Richtige und die Gerechtigkeit und die Barmherzigkeit Gottes umso heller aufleuchten. Aber wenn wir eine Evangelisation betreiben, nur von der Liebe Gottes reden, ohne zu sagen, wovon er uns erlöst und was er uns vergibt, ja, dann ist das praktisch eine Sache der Unmöglichkeit. Die Reformatoren haben doch ganz klar gesagt, wir verkündigen kein Evangelium ohne Gesetz und keine Gnade ohne die Sünde zu benennen. Das gehört untrennbar zusammen. Sünde und Gnade, Gesetz und Evangelium. Und wie wir auch hörten, die Heiligkeit Gottes. Ich freue mich auch über dieses Thema beim nächsten Frühstückstreffen, kann leider nicht dabei sein. Aber es ist ein ganz wichtiges Thema, die Heiligkeit des allmächtigen Gottes. Und die wird etwa durch solche Filme wie Sakrileg ganz bewusst zu Boden gerissen, obwohl sie können es nicht wirklich, sie versuchen es. Und wir merken auch hier, dass es die letzte Zeit ist, wo der Antichrist und seine Vorläufer versuchen, Jesus Christus herabzuwürdigen zu einem bloßen Menschen, bestenfalls noch zu einem Propheten. So hat es etwa Mohammed versucht, so versuchen es verschiedene Sekten. Aber Jesus Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich. Er ist der einzige Weg zu Gott, dem Vater. Johannes 14, Vers 6, wo der Herr spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Das gilt heute im Zeitalter des Pluralismus und der Postmoderne als intolerant. Aber da ist jetzt genau die Frage, stellen wir uns auf dieses absolute Fundament oder nicht? Und das wird dann auch schnell mit dem Begriff Fundamentalismus verunglimpft, wenn man sagt, wir haben eine feste Grundlage, Jesus Christus als den einzigen Herrn und Erlöser. Aber entweder ist das die Wahrheit oder es gibt viele Wahrheiten. Der Herr sagt, es ist die einzige Wahrheit und Gottes Wort ist die Wahrheit. Johannes 17, Vers 17. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Nun, es erfüllt sich zusehends das biblische Wort in Offenbarung 12, Vers 12. Weh aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Das gilt gerade für die Endzeit. Da versucht der Teufel noch mit allen Mitteln Menschen ins Verderben zu ziehen. und gebraucht und zieht alle Register, die er nur ziehen kann. Und der Teufel gebraucht eine Doppelstrategie, um die Gemeinde Jesu zu bekämpfen. Zunächst gebraucht er massiven äußeren Druck bis hin zur blutigen Verfolgung. So war es im Römischen Reich zur Zeit der ersten Christen. Und so wird es auch am Ende wieder sein, wenn der Antichrist auftritt, falls die Gemeinde nicht vorher entrückt ist. Da gibt es ja unterschiedliche Ansichten, aber auch selbst die sich dann bekehren, werden dann blutig verfolgt werden. Jedenfalls auch in unserer vorantichristlichen Zeit haben wir schon in vielen Ländern blutige Verfolgung zu beobachten. Aber wo das nicht hilft, diese blutige Verfolgung, da greift er zur anderen Falle. Und das erleben viele, die jetzt aus dem Osten zu uns kommen, etwa in Deutschland, die Rückwanderer, dass dann hier die Verführung auf diese Brüder und Schwestern zukommt, um sie vom wahren, rettenden Glauben von der engen Pforte abzuziehen zum breiten Weg. Dann wird ein modernes, weltförmiges Christentum ihnen verkündigt mit Rockmusik und Willow Creek und Saddleback und all diesen sogenannten modernen Evangelisationsformen, wo die Menschen Folgendes gar nicht merken. Und das wird oft übersehen, wo man nämlich die Welt in die Gemeinde holt, da wird die Gemeinde zur Welt. Und das können viele offenbar nicht mehr merken heute. Und deshalb sind viele Gemeinden so verweltlicht, wenn man denkt, man muss mit weltlichen Methoden die Leute abholen. Nein, wir sollten nach wie vor, wie es die Reformatoren und alle Väter getan haben der Kirchengeschichte, das klare Wort vom heiligen und barmherzigen Gott verkündigen. Ohne Showprogramm und Schnörkel und all diese Dinge, allein das Zentrum des Evangeliums. Denn sonst entsteht der Eindruck, ja, Christsein ist nichts anderes als ein Unterhaltungsprogramm. Und das Kreuz ist der Höhepunkt der Unterhaltung. Eine schlimme Lästerung letztendlich. Und es kommt so fromm verpackt auf uns zu. Ich habe einige Exemplare noch hier, wo es gerade um dieses Thema ging, Willow Creek Saddleback. Nun, Verfolgung und Verführung habe ich genannt. Verfolgung aber eint die Gemeinde. Sie schweißt sie zusammen. Dann halten die wirklich gläubigen Wiedergeborenen in verschiedenen Denominationen zusammen, wenn Verfolgung kommt. Aber Verführung spaltet sie. Und das erleben wir heute fast überall, auch in Deutschland, in Landeskirchen, in Freikirchen, in Gemeinschaften, wo ich hinkomme. Überall sind schon Spaltungen vorhanden. Und es ist mit großer Trauer. Und oft sind es Restgemeinden, die mich dann einladen und Hauskreise, die dann rausgegangen sind und sagen, wir können das nicht mehr aushalten. Dieser Weltgeist, der bei uns eingedrungen ist. Ich weiß nicht, ob das in der Schweiz auch schon so ist. Es fängt an mit der gemäßigten Bibelkritik, dass auch die Ausbildung nicht mehr eindeutig ist und dass man da manches von der Universitätstheologie meint, übernehmen zu müssen, was nicht bibeltreu ist. Ich kann das jetzt nicht weiter ausführen. Ich habe selber Theologie studiert. Ich weiß, was man da alles zu hören bekommt. Das sei nicht echt und jenes sei später geschrieben und. Aber die Verführung spaltet die Gemeinden, die Verfolgung eint sie, weil nämlich die Verführung das Unechte triumphieren lässt und die Verfolgung, sie brennt das Falsche hinaus und es bleiben nur die wirklich Gläubigen dann zusammen. Nicht ohne Grund sagt der Herr, dass der Weg schmal ist und die Pforte eng, die zum Himmelreich führt. Es ist kein breiter Weg, kein Broadway. Ja, sehr englisch für breiter Weg, der zum Himmelreich führt, sondern es werden viele in einer Illusion leben und meinen, sie sind Christen und sind es gar nicht, die nicht auf dem schmalen Weg sind. Deshalb ganz wichtig dieses Thema Heiligung, Heiligkeit Gottes. Unbedingt kommen, wenn der Pfarrer Henny darüber spricht. Vielleicht kann ich auch eine Kassette bekommen, wenn er da war. Also nicht ohne Grund ermahnt uns Gottes Wort, den alten Sauerteig der Sünde hinauszufegen. Und das fängt an in unseren eigenen Herzen, in ihrem und in meinem Herzen. Denn ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Die Frage stellt sich nun, wird eine sich anbahnende Christenverfolgung in Europa auch das Echte, die wahren Gläubigen im Unterschied zu den Namenschristen hervortreten lassen? Wir können es nur hoffen. Möge Gott der Herr jedem einzelnen Christen Kraft schenken, wenn es auch in Europa wieder etwas kostet, ein Christ zu sein. Und sei es der Preis der Ehre und der Freiheit oder vielleicht sogar einmal wie unter dem Kommunismus oder Islam der Preis des irdischen Lebens. Aber ich möchte schon, bevor ich jetzt Beispiele bringe für diese sich anbahnende Christenverfolgung, noch folgende Worte unseres Herrn Jesus Christus uns zum Trost und zur Stärkung mitgeben. Und das wollen wir ganz bewusst festhalten, diese Stärkung. Der Herr spricht in Lukas 21, Vers 18 und 19, kein Haar, kein einziges Haar soll von eurem Haupt verloren gehen. Seid standhaft und ihr werdet euer Leben gewinnen. Wunderbarer Trost. Und er sagt auch, wenn Verfolgung über die Gläubigen hereinbricht, dann wird er selber uns Mund und Weisheit geben, der alle Gegner nicht widerstehen können. Lukas 21, Vers 15. Wir sollen noch nicht einmal vorher überlegen, was wir sagen sollen, sondern wir dürfen vertrauen, dass der Herr durch seinen Heiligen Geist uns den Mund und die Weisheit gibt, uns zu verteidigen. Und wenn wir trotzdem zum Tode verurteilt werden, dann gilt Folgendes für uns, was der Herr spricht in Matthäus 10. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Aber wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Ich weiß, das ist jetzt alles leicht gesagt und zitiert, aber ich bin überzeugt, der Herr kann und wird uns auch die Kraft geben, wenn wir in diese Situation kommen sollten. Auch in Europa, auch in der Schweiz. Ich bin froh, solange die Schweiz noch nicht in Europa ist, in der Union, aber ich denke, die Salamitaktik zeigt bereits Früchte mit diesen einzelnen Abstimmungen, die ich so als auswärtiger Beobachter mitkriege. Als ich letztes Mal in der Schweiz war, war gerade auch die Abstimmung über das Freizügigkeitsgesetz und das ist im Grunde so eine schrittweise Hineinführung durch Salamitaktik, nennt man das. Nun, persönlich bin ich übrigens der Meinung, dass ich hierbei um das Zentrum des antichristlichen Reiches mit Zentrum wiederum in Rom handeln dürfte. Darüber, wie gesagt, dieses Buch Europa, das wiedererstehende Römische Reich. Nun möchte ich aber aus drei Ländern Beispiele bringen für Gesetzesänderungen in den letzten Jahren. Drei Länder außerhalb der Schweiz, einmal bewusst. Wir sehen aber, wie das immer näher kommt, auch hier dieses Land. Wie Sie hören, ich bin ja Deutscher und deshalb möchte ich auch einiges aus der deutschen Situation als warnendes Beispiel bringen, was auch auf uns zukommen könnte dieses Jahr noch. Als wir das Thema vorbereiteten, wusste ich übrigens nicht, dass in diesem Sommer gerade die Gesetze wieder zur Beratung vorliegen, Antidiskriminierungsgesetz in Deutschland. Das ist eine Fügung, das ist jetzt genau in diesen Wochen. Nun, aber auch so lenkt der Herr auch die Themen, wo man vorher nicht wusste, wie aktuell das wird. Südafrika möchte ich zunächst nehmen, einige Beispiele. Sicherlich Südafrika in früheren Jahrzehnten war auch nicht das Paradies auf Erden. Die Apartheid war ein großer Missstand, diese strenge Trennung zwischen den Rassen. Das war sicherlich auch nicht biblisch, nach meiner Überzeugung. Aber was jetzt in Südafrika geschehen ist, ist, denke ich, mindestens genauso schlimm. Innerhalb kürzester Zeit wurden sämtliche christlichen Grundwerte und Gesetze umgestoßen, die es vorher gegeben hatte. Zum Beispiel wurde der Gottesbezug aus der Verfassung herausgenommen. Man spricht dort nur noch, wie auch im neuen Europa, von humanistischen Grundwerten. In Europa heißt es ja kulturelles, religiöses und humanistisches Erbe. Gott hat bis jetzt noch keinen Platz in der Verfassung. Und in Südafrika hat man den demütigen Gehorsam vor dem allmächtigen Gott, wie es vorher hieß, ersetzt durch den Humanismus, die Weisheit des Menschen und des Staates. Alle Religionen gelten jetzt als gleichwertig. Es gibt keine Bevorzugung mehr des christlichen Glaubens, auch heidnische Zaubereireligionen. Das muss sogar auch in den Schulen den Kindern beigebracht werden. Dann hat man das Filmgesetz geändert. Seit 1996 ist die Pornografie verfassungsrechtlich geschützt in Südafrika. Vorher war sie verboten. Dann wurde im gleichen Jahr als Folge natürlich, genau wie es in Deutschland und auch in der Schweiz lief, in der Konsequenz die Abtreibung freigegeben. In die Bibel sagt, du sollst nicht morden, 2. Mose 20, Vers 13. Aber nun ist in Südafrika die Abtreibung bis zu und einschließlich der 20. Woche der Schwangerschaft freigegeben. Seit 1996 sind 500.000 unschuldiger Menschen, ungeborene Kinder, durch Abtreibung getötet worden. Also in 10 Jahren. In Deutschland sind es pro Jahr ungefähr 300.000. In der Schweiz sicher auch sehr viele. Aber das Schlimme ist, wer eine Abtreibung verhindert, nicht durchführt, sondern verhindert, kann eine Gefängnisstrafe von bis zu 10 Jahren bekommen in Südafrika. Und natürlich, deshalb bringe ich das Beispiel, man hat jetzt dort, ich war übrigens 2-mal in diesem Land, kenne das ein bisschen, man hat jetzt dort das Antidiskriminierungsgesetz zur Förderung der Gleichheit eingeführt im Jahr 2000. Dieses Gesetz verbietet, dass man sich verletzend oder diskriminierend gegen eine andere Religion ausspricht. Der Präsident der ACDP, Pastor Kenneth Meshew, kritisiert dieses Gesetz und sagt, ich zitiere, dieses Gesetz beeinträchtigt mehrere Rechte, die in unserer Menschenrechtserklärung niedergelegt sind, wie zum Beispiel das Recht auf Glaubens-, Religions-, Umgangs-, Rede- und Gewissensfreiheit. Denn das ist der Konflikt zwischen Antidiskriminierungsgesetz und auch der religiösen Äußerungsfreiheit, Predigtfreiheit. Wir werden dazu noch mehr hören. Natürlich wurde dann auch und wird zunehmend in Südafrika die sogenannte gleichgeschlechtliche Ehe mit Adoption von Kindern legalisiert, die Änderung der Geschlechtsbeschreibung, also Geschlechtsumwandlung, dann das Herabsetzen des Einwilligungsalters für Sodomie von 19 auf 16 Jahre. Was das ist, möchte ich jetzt hier nicht ausführen. Und natürlich auch die Prostitution soll freigegeben werden oder ist bereits freigegeben. Auch das Kindergesetz, aufgrund dessen 12-jährige Mädchen ohne elterliches Wissen ein Kind abtreiben dürfen. Und das liberalste Euthanasiegesetz der Welt ist auch in Vorbereitung, Südafrika. Auch in Holland haben wir schon ein Gesetz, dass man nicht weiß, wenn man in eine Klinik hineingeht, ob man lebend wieder herauskommt, wenn Euthanasie durchgeführt wird. Ich sage es mal so, damit wir wissen, was für Auswirkungen das haben kann. Nun gehen wir nach Europa, Schweden. In Schweden wurde ja im Herbst 2002 mit großer Mehrheit ein Gesetz verabschiedet, wonach unter anderem kritische Äußerungen über Homosexualität und Homosexuelle mit Freiheitsstrafe bis zu 4 Jahren bestraft werden. Und das soll auch dann gelten, wenn derjenige, der sich darüber äußert, auf Bibelstellen beruft. Also Römer 1, Vers 26, 1. Korinther 6, Vers 9 bis 11 und andere. Ich lese die jetzt aus Zeitgründen nicht vor. Lesen Sie es bitte selber nach. Die Bibel soll wohl noch zitiert werden dürfen, aber, und das ist der springende Punkt, sie darf nicht oder soll nicht als weiterhin für heute verbindliches Wort Gottes ausgelegt und verkündigt werden dürfen. Also nur als historisches Archiv die Bibel, aber nicht für heute gültig. Ja. Und da merken wir, wo der Teufel, wo der Antichrist uns haben will. Weg vom lebendigen Gott und seinem Wort will er uns ziehen. Es gab einen Fall, einen Präzedenzfall, wo ein Pastor einer freikirchlichen Gemeinde, er heißt Orke Green, durch verschiedene Instanzen geklagt wurde, weil er gesagt hatte bei einer Predigt wohl bemerkt, dass Homosexualität und andere abnorme sexuelle Neigungen Sünde sind und eine Krebsgeschwulst am Körper unserer Gesellschaft, hat er gesagt. Und dann wurde er angezeigt und musste durch verschiedene Instanzen, hat aber durch Gottes Gnade in letzter Instanz vor dem höchsten Gericht Schwedens gewonnen. Ja, weil sie haben gesagt, dass das gedeckt sei durch die Religions- und Meinungsfreiheit, wie er es formuliert hat. Aber die liberalen, scheinliberalen Parteien wollen dieses Gesetz daraufhin jetzt verschärfen, damit das nicht mehr geht. Bisher ist es aber ein wichtiger Präzedenzfall, auf den wir uns eventuell auch berufen können. Wenn auch, es kann heute schon uns passieren, zum Beispiel mir jetzt nach diesem Vortrag, dass ich jetzt verklagt werde und 4 Jahre Gefängnisstrafe mir droht. Vielleicht noch nicht in der Schweiz, aber ich komme ja noch auf den europäischen Haftbefehl. Da kann man in jedes EU-Land ausgeliefert werden, wenn man irgendwo in einem EU-Staat etwas gesagt hat. Vielleicht darf ich zur Homosexualität Folgendes sagen, damit Sie mich auch richtig verstehen. Ich persönlich habe gar nicht die Absicht, solche Menschen zu diskriminieren, möchte ich ausdrücklich sagen. Es geht hier um ein seelsorgerliches Problem. Und es ist auch keine andere Sünde als zum Beispiel Geiz, Hochmut, Diebstahl oder auch irgendwelche charakterlichen Sünden. Ja, versteht mich bitte richtig. Wir wollen nicht mit dem Finger auf jetzt eine bestimmte Gruppe von bestimmten Sünden zeigen. Und wir verurteilen auch nicht die Menschen, aber ihre Lebensform, wenn sie das ausleben. Sondern wir sollten ihnen sagen, es ist nicht Gottes Wille, und das müsste auch dem Ungläubigen, der die Bibel jetzt nicht kennt, einleuchten, denn wenn Homosexualität Gottes Schöpferwille wäre, dann wäre die Menschheit ausgestorben. Wir säßen alle nicht hier. Ja, das müsste an sich auch jedem einleuchten. Es entspricht nicht Gottes Plan. Seid fruchtbar und mehret euch. Und wie es ganz am Anfang der Bibel heißt. Und von daher ist es auch ein Unding, das als das Normalste der Welt hinzustellen und zu sagen, die sollen auch Kinder adoptieren, zwangsläufig. Und das zerstört auch wieder Familien. Also wir wollen diese Menschen nicht diskriminieren, wir wollen ihnen aber seelsorgerlich helfen. Aber das kann nicht geschehen, wenn man es sozusagen der Ehe gleichstellt. Dann legalisiert man Sünde, die Bibel nennt es ganz klar Sünde, und darum geht es. Wir wollen hier helfen, dass solche Menschen auch gerettet werden. Nun, wie sieht es jetzt in Deutschland aus? Ich habe jetzt einen Ausschnitt aus der vorletzten IDEA-Ausgabe mitgebracht, IDEA Deutschland. Und da ist ein Bericht mit der Überschrift, man muss auch an homosexuelle Paare vermieten. Jetzt übertrifft sogar die rot-schwarze Koalition, die wir in Deutschland haben, die Vorgaben der rot-grünen Koalition, die wir vorher hatten. Das können wir nicht mehr verstehen und nachvollziehen als Christen. Und zwar die EU hat nur vorgeschrieben, dass Antidiskriminierung verboten ist, zum Beispiel bei Körperbehinderung, bei Hautfarbe, bei Geschlecht und solchen Dingen. Aber es gibt dann Bestrebungen, darüber hinauszugehen und zu sagen, es ist auch verboten bei Religion, Weltanschauung und sexueller Orientierung. Das hat die EU nicht vorgeschrieben. Soweit war sie noch nicht gegangen. Aber in Deutschland und anderen Ländern, Schweden und so weiter, möchte man darüber noch hinausgehen. Und so wird zum Beispiel jetzt, es ist noch nicht ganz durch momentan, aber beraten, auch durch den Bundesrat muss es bei uns noch durch. Bundesrat ist bei uns so eine Art Parallele zum Bundestag. Zum Beispiel wird eine Folge oder könnte eine Folge dieses Gesetzes sein folgendes. Ich zitiere aus IDEA Spektrum, diesem evangelikalen Nachrichtendienst. Der Eigentümer einer Mietwohnung möchte aus religiösen Gründen seine Wohnung nicht an ein homosexuelles Paar vermieten, also zwei Männer oder zwei Frauen, die da zusammenleben, weil er diese Lebensform nicht persönlich unterstützen möchte. Das ist künftig verboten. Also seien Sie vorsichtig, wenn Sie Wohnungen vermieten und das öffentlich ausschreiben. Das ist ein springender, heikler Punkt. Genauso mit Arbeitsplätzen, wenn Sie jemanden einstellen, wenn Sie eine Firma haben. Man kann es praktisch dann nur noch von Mund-zu-Mund-Propaganda auf persönlicher Ebene. Wenn man öffentlich aufschreibt, muss man begründen. Und jetzt kommt nämlich die Gesetzesproblematik auch, dass derjenige die Beweislast hat, der die Bewerber ablehnt. Das heißt, für jeden Bewerber, den Sie ablehnen, müssen Sie beweisen, dass es nicht wegen seiner homosexuellen Orientierung ist oder nicht wegen seiner anderen Religionszugehörigkeit und so weiter. Also die Beweislast liegt dann bei Ihnen und nicht bei dem, der sich bewirbt oder eine Wohnung sucht und dann von Ihnen abgewiesen wird. Der hat mich abgelehnt, weil ich schwul bin, heißt es dann. Und dann müssen Sie beweisen, dass es nicht der Grund war. Aber es war ja wahrscheinlich der Grund. Ja. Also wir kommen da in Probleme hinein. Und dann noch ein Punkt, der auch mich bis in meine Existenz, meinen Beruf hinein auch betrifft. Ich bin ja Sekten- und Weltanschauungsbeauftragter. Ich denke, es ist sehr problematisch, die Sache jetzt mit der Irrlehre. Es heißt nämlich auch hier in IDEA, besser geschützt werden hingegen Sekten. Die Begründung zum Beispiel mit Zeugen Jehovas oder auch mit Moslems und anderen Religionen, wolle eine evangelische Gemeinde keine Geschäfte machen, ist dann eine Diskriminierung der Zeugen Jehovas oder Moslems aus religiösen Gründen und daher zukünftig verboten. Oder wer als Christ künftig noch äußert, dass er gelebte Homosexualität für Sünde hält, muss damit rechnen, wegen Diskriminierung zur Rechenschaft gezogen zu werden. Freies Europa, Fragezeichen, freies Deutschland, freie Schweiz, irgendwann, es wird auch hier kommen, machen wir uns keine Illusionen. Europa auf dem Weg zur Diktatur, habe ich mal einen Artikel überschrieben. Es gibt einige, die sich gegen solche Gesetze wehren. Aber interessanterweise kaum die Kirchen. Warum das so ist, werde ich gleich noch ausführen. Es wehren sich stattdessen, etwa in Deutschland, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, die Grund- und Hauseigentümervereinigungen, also die Vermieter wehren sich natürlich, ja. Denn es wird massiv das Vertragsrecht beschnitten. Die Arbeitgeberverbände wehren sich, und das ist auch ein Grund, dass es noch nicht durch ist momentan. Ja, es gibt eine Flut von Prozessen. Jeder kann jeden anzeigen. Die einzigen, die dann viel verdienen, sind die Anwälte. Und dann kriegen wir noch mehr Prozesse. Und ich sage Ihnen, ich will jetzt niemanden beruflich schädigen, ich gehe sehr ungern zu Anwälten. Das sollte immer nur ein allerletzter Schritt sein. Und zwischen Christen sollten sowieso keine Prozesse laufen, nach 1. Korinther 6. In der Welt, manchmal wird man vielleicht angezeigt, wenn man böse Nachbarn oder irgendwas hat, aber dann sind wir nicht schuld. Wir sollten möglichst hier sowieso mit juristischen Dingen immer als Christen zurückhaltend sein. Darf ich es vielleicht mal so sagen. Aber das wird eine Flut von Prozessen geben. Ich habe zum Beispiel einen Artikel hier von dem Vorsitzenden der Haus- und Grundbesitzerverbände, einem Landesverband, Manfred Leyendecker. Er hat die Frage gestellt, kommt das Ende unserer Demokratie? Das sagt jetzt, ich weiß nicht, ob er jetzt persönlich Christ ist oder nicht, aber er schreibt hier aus der Sicht der Haus- und Grundbesitzerverbände. Also Sie sehen, es sind nicht nur Christen, die sagen, diese Gesetze sind sehr gefährlich, sind sehr gegen die Freiheit. Gegen die Freiheit. Er schreibt zum Beispiel, ist das der Anfang vom Ende unserer Bürgerdemokratie? Das von der Bundesregierung geplante Antidiskriminierungsgesetz hat Auswirkungen auf den freiheitlichen Rechtsstaat, die in ihrer Tragweite noch gar nicht abzuschätzen sind. Die Neuregelungen werden Anwälten und Justiz eine Flut meist überflüssiger Prozesse bescheren. Insbesondere werden sie das Arbeitsrecht verändern, aber auch jede andere Branche zu permanenter Vorsicht zwingen. Der Staat, schreibt er weiter, beschließt Zwangsverträge und bestimmt, mit wem ein Anbieter von Waren, Dienstleistungen oder Arbeitsplätzen kooperieren muss und darf. Mit dem an Haaren herbeigezogenen Vorwurf ungerechtfertigter Benachteiligung kann sich so manch ein erträgliches Erpressungsgeschäft tätigen lassen. Zitat Ende. Ich möchte das jetzt nicht weiter ausführen. Ich bringe aber noch ein paar Zitate. Man muss sich auch ein bisschen absichern als Referent. Gerade bei diesem Thema von jemandem, der sicher einflussreicher ist als ich. Und das ist wiederum der schon erwähnte italienische Minister und Papstberater. Ich bringe hier bewusst auch mal einen Katholik zur Sprache, obwohl ich selber, wie Sie wissen, viele Anfragen habe an die katholische Theologie, kritische Anfragen. Aber hören wir mal, was Rocco Buttiglione hier sagt, der ja abgewiesen wurde als EU-Kommissar wegen seiner konservativen katholischen Einstellung, aber in manchen Punkten auch durchaus biblischen Einstellung, was diese ethischen Fragen ja betrifft. Er hat geschrieben über Europas Gewissenspolizei. Und er meint, es kommt eine Staatsangehörigkeit zweiter Klasse für Christen in Europa, wenn das so weitergeht, wie er es erlebt hat. Er schreibt zum Beispiel, der Ausschuss der EU drang sogar in den Bereich eines moralischen Gewissens vor, indem er behauptete, dass jeder, der Homosexualität moralisch nicht positiv bewertet, für das Amt eines EU-Kommissars nicht geeignet ist. Das bedeutet, dass alle, die an den Moralvorstellungen der meisten christlichen Kirchen festhalten, heutzutage in der Europäischen Union als Bürger zweiter Klasse gelten sollten. Nach diesem Prinzip wären Konrad Adenauer, Robert Schumann und Alcide de Gasperi, drei Gründerväter der Europäischen Union, nicht gut genug, weil die waren noch, sage ich mal, kirchlich geprägte Christen und hatten an diesen Dingen festgehalten. Buttiglione schreibt weiter, Agnostiker, also solche, die keinen Gott und keine Erkenntnis Gottes anerkennen, sind nicht mehr bereit zu akzeptieren, dass Religiosität und unterschiedliche moralische Ansichten jemanden nicht von einem öffentlichen Posten ausschließen sollten. Und noch ein Zitat von ihm: Wenn das Europäische Parlament die Logik meines Falles fortsetzt, sagt Buttiglione, wenn meine Ablehnung die Grundlage einer konsequenten Politik wird, ist die EU auf dem besten Weg, eine Art Moralpolizei zu schaffen und eine moderne Inquisition durchzuführen. Ich denke, Sie wissen alle, was Inquisition war. Das war die sozusagen Glaubenserforschung der Ketzerprozesse der katholischen Kirche, zu der ja Buttiglione gehört, paradoxerweise. Aber er sagt, er wirft genau der EU dieses vor, was die katholische Kirche über Jahrhunderte getan hat. Zitat führe ich zu Ende. Eine moderne Inquisition einzuführen, die sowohl die Religionsfreiheit als auch die Gewissensfreiheit gravierend verletzt. Zitat Ende. Buttiglione kritisiert auch den Totalitarismus, also die Allmachtsfantasie und Alleinvertretungsanspruch der falschen Liberalen. Die Liberalen sind gar nicht liberal, sagt er. Und das, da habe ich auch meine Erfahrungen, auch in verschiedenen liberalen Kirchen. Wenn sie wirklich liberal wären, würden sie auch die Konservativen tolerieren. Aber weil sie scheinliberal sind, tun sie es nicht. Er schreibt zum Beispiel, noch ein Buttiglione-Zitat, der Begriff liberal ist zweideutig geworden. Ein Liberaler ist eigentlich ein Mensch, der zwischen Ethik und Politik unterscheidet und sich für die Meinungsfreiheit anderer aufopfert, auch wenn er selber nicht immer der Meinung der anderen ist. Einige Liberale, von denen mir wiederum einige ihre Solidarität bekundet haben, besitzen diese Einstellung noch. Es gibt aber auch eine Gruppe anderer, sogenannter Liberaler. Sie sind im Grunde Vertreter einer neuen atheistischen Religion. Gibt es das, eine atheistische Religion? Ich denke ja. Und für sie gilt der Grundsatz, es gibt nur eine Wahrheit, nämlich die, dass es keine Wahrheit gibt. Zitat Ende. Das hat übrigens Josef Ratzinger, das fand ich durchaus positiv, von ihm vor seiner Papstwahl gesagt. Er hat von der Diktatur des Relativismus gesprochen. Ja, dass es keine Wahrheit mehr geben darf. Eine Diktatur des Relativismus. Was er selber jetzt lehrt, ist eine andere Frage, aber das ist sicherlich eine richtige Beobachtung, wo die EU selber zur atheistischen Diktatur entartet. Buttiglione sagt weiter, all jene, die noch an feste Werte glauben, stellen aus ihrer Sicht eine Gefahr für die Demokratie dar. Und da kommen wir langsam zum Thema Fundamentalismuskeule. Eine Gefahr für die Demokratie, alle, die noch an feste Werte glauben, die auf einem Fundament ruhen mit ihrer Glaubensüberzeugung. Und er sagt noch, ich dagegen bin der Meinung, dass für die Demokratie eine Gesellschaft viel gefährlicher ist, die sich keinen Werten verbunden fühlt. Das größte Problem der westlichen Demokratien besteht gerade darin, dass es zu wenige Werte gibt. Zitat Ende. Und das sehen wir auch heute bis in unsere Straßen. Schauen Sie junge Leute an, aber nicht nur junge, in unseren Großstädten. Ohne Werte, ohne wirkliche Jesus-Beziehung oftmals. Man hat ihnen das Evangelium vorenthalten oder vielleicht in einer weltlichen Form gepredigt. Und sie sind ohne Sinn und oft auch ohne Arbeit. Es ist eine tragische Situation, eine endzeitliche Situation. Wer geht hin? So wie der Herr Jesus gesagt hat, er hat ja geweint über die Schafe, die keinen Hirten haben. Und wer geht hin und predigt ihnen die frohe Botschaft? Jetzt muss ich noch etwas sagen über den europäischen Haftbefehl. Wer hat denn davon schon gehört? Ja, das ist also eine ganz gefährliche Geschichte. Entschuldigung, dass ich Ihnen heute so viel negative Dinge nennen muss. Aber wir leben, denke ich, in der Endzeit. Und da gibt es sicherlich auch noch Erweckung, Mission, Bekehrung, aber auch viel Verführung und Verfolgung. Der europäische Haftbefehl, das ist ein Entwurf, der vorhanden ist, der noch auf seinen Einsatz wartet, der in der Schublade der EU ruht und der enthält folgende Inhalte. Und zwar 32 extrem schwammig definierte und daher fast beliebig auslegbare Straftatbestände. Darunter Terrorismus, Umweltkriminalität, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Das gilt als Straftatbestand. Wobei diese Begriffe sehr weit zu füllen sind, sehr schwammig sind. Zum Beispiel als Rassismus sollen auch alle nicht näher eingegrenzten Diskriminierungen gelten, die sich zum Beispiel auf Volkszugehörigkeit, Religion oder die weltanschauliche Überzeugung anderer Menschen gründen. Weltanschauung und Religion ist hier schon enthalten. Wenn man das ablehnt, gilt man als Rassist, der andere Weltanschauung und Religion, zum Beispiel den Islam. Dann sind aber Straftaten nicht nur in dem Land strafbar, wo sie begangen wurden, sondern EU-weit, in der gesamten EU. Wenn in einem nur einzigen EU-Land eine Straftat in dieser Weise, zum Beispiel, dass ich irgendjemand als schlecht dargestellt habe, begangen haben soll, dann kann es sein, dass in meinem EU-Staat es noch nicht strafbar ist, aber in einem anderen. Und wenn es dort bekannt wird, kann dieser EU-Staat meine Auslieferung verlangen. Und da der gleiche Straftatbestand in verschiedenen EU-Ländern die gleiche Sache strafbar sein kann, kann es sein, ich kann nacheinander in verschiedenen EU-Ländern eingesperrt werden für die gleiche Strafe. Gleichzeitig wird mein Vermögen einbezogen, sodass ich auch keinen Anwalt nehmen kann. Es genügt die bloße Beschuldigung seitens des Mitgliedstaates, der die Auslieferung beantragt. Sie werden vielleicht nicht glauben, aber es gab jetzt ja auch ein Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht in Deutschland, wo die Sache sehr akut und dramatisch schon war. Und da wurde beschlossen, Gott sei Dank, dass ein Deutscher, so wie es früher auch war, nicht an das Ausland ausgeliefert werden darf. Das schützt uns vorläufig noch. Sonst hätte ich schon längst in Schweden jetzt eine Anzeige am Hals. Obwohl ich ja nicht diskriminiere, aber wenn ich Sünde Sünde nenne, kann das schon als Diskriminierung ausgelegt werden. Verstehen Sie diesen wichtigen Unterschied? Diskriminieren würde ich jetzt heißen, wenn ich jetzt, nach meiner Meinung, wenn ich jetzt irgendwelche Schimpfworte über andere Religionen sage. Das habe ich, denke ich, noch nie getan und werde ich auch nicht tun, mit Gottes Gnade. Aber wenn ich die Bibel zitiere und sage, Gott ist diese Sünde ein Gräuel, das ist, denke ich, keine Diskriminierung, sondern biblische Botschaft. Die Folgen dieses europäischen Haftbefehls sind, dass kein EU-Bürger die Strafgesetzbücher aller EU-Staaten kennen kann und deshalb immer gefährdet ist, dass jeder EU-Bürger ständig in der Gefahr schwebt, gegen ihm unbekannte ausländische Strafgesetze zu verstoßen und dass sämtliche bürgerlichen Freiheiten de facto abgeschafft werden. Die EU wird, so wie früher die Sowjetunion und andere Zusammenschlüsse, zur brutalen, totalitären Diktatur. Das sage nicht nur ich, das haben auch etliche andere gesagt. Zum Beispiel hat der Herausgeber des unabhängigen Nachrichtendienstes Topic, Ulrich Skambax, wer kennt Topic übrigens, empfehle ich sehr, ist unabhängiger als andere Blätter. Also außer Zeitjournal natürlich. Aber jedenfalls hat er einen Artikel geschrieben, den hatte ich auch veröffentlicht letztes Jahr in einer Zeitschrift, über den europäischen Haftbefehl, wirksames Mittel gegen Kriminalität oder Werkzeug der Tyrannei, hat er es überschrieben. Und ich möchte ein Zitat dieses Journalisten Skambax bringen, was er hierüber sagt. Wie gesagt, zitiere auch bewusst, um auch die Stimme anderer laut werden zu lassen. Er sagt, die Grundlage jeder modernen Diktatur besteht in der allgemeinen Kriminalisierung ihrer Untertanen. Das heißt, man kann jeden zum Verbrecher erklären, auch wenn er nichts Kriminelles getan hat. Skambak schreibt weiter, aus dieser Perspektive betrachtet ist es wichtig, darüber nachzudenken, welches Instrument mit dem europäischen Haftbefehl eigentlich geschaffen wurde. Zur Bekämpfung von Terroristen und Kriminellen, also wirklichen Verbrechern, die jetzt jemand umgebracht haben oder Bankeinbruch gemacht haben, ja. Zur Bekämpfung von solchen mag es wirkungsvoll sein und ist deshalb sehr zu begrüßen. Aber mit dem europäischen Haftbefehl könnten auch missliebige EU-Bürger aller Art mit zweifelhaften Anschuldigungen schnell verhaftet und weggeschlossen werden. Gerade der Diskriminierungsvorwurf lässt sich gut dazu instrumentalisieren. Der italienische Jurist und ehemalige Richter Dr. Carlo Alberto Agnoli hat eine Verteilschrift veröffentlicht mit dem Titel Der europäische Haftbefehl, kürzester Weg in die Tyrannei. Und er schreibt als Jurist Folgendes dazu. Wer auch immer ein wenig juristische, philosophische, historische Bildung besitzt, weiß, dass die Grundlage jedes modernen Totalitarismus genau in der Kriminalisierung, also als Verbrecher erklären, Kriminalisierung so weit wie möglich sämtlicher Untertanen besteht. Wenn alle schuldig sind, können sie alle verurteilt werden. Wenn alle verurteilt werden können, lässt sich jeder Dissident, also Andersdenkende, in jedem beliebigen Augenblick zermalmen. Und wenn man dann noch weiß, dass sämtliche Daten der EU-Bürger in einem großen Computer in Brüssel erfasst sind, wundert einen nichts mehr. Nun fragen wir uns natürlich, das ist ein wichtiger Punkt, ich hoffe, mir bleibt noch ein bisschen Zeit, wie ist denn hier die Stellungnahme und Entwicklung in christlichen Kirchen? Ich denke, es ist unterschiedlich, aber man muss sagen, die großen christlichen Kirchen, sie sind weithin angeschlagen, weil sie sich selber Eigentore geschossen haben, auf weltanschaulichem und ethischem Gebiet. Durch die Bibelkritik, durch die Verweltlichung, durch eine falsche Ökumenisierung, das wären Themenbereiche für sich. Und diese Ökumenisierung, die geht ja schon längst weit über die interkonfessionelle Ökumene der christlichen Kirchen hinaus. Sie umfasst schon längst, spätestens seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil und seit Assisi 1986, sämtliche Religionen der Welt. In der Erklärung Nostra Aetate oder auch in Lumen Gentium wurden die heidnischen Religionen dargestellt als solche, die Elemente der Wahrheit enthalten. Und es wird etwa gesagt, dass Moslems mit uns den gleichen einen Gott verehren würden. Das hat der Vatikan schon 1962 bis 1965 behauptet, obwohl es ja in 1. Johannes 2, Vers 22 ausdrücklich heißt, 1. Johannesbrief 2, Vers 22, eine wichtige Stelle zu dieser Frage. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Mohammed hat bestritten, dass Jesus Gottes Sohn ist. Er sei nur ein Prophet. Lesen Sie nochmal in Ruhe diese Stelle zu dieser Frage. Und 1. Korinther 10, Vers 20. Was die Heiden opfern, auch im Gebet opfern, das opfern sie den bösen Geistern und nicht Gott. Das gilt auch bezüglich der heidnischen Religionen. Sicher, es gibt ein Suchen, ein Fragen, aber die wirkliche heilbringende Offenbarung ist allein in Gottes Wort der Bibel und in Gottes Sohn Jesus Christus erfolgt. Das wäre auch ein Thema für sich, aber wie gesagt, wir können manches heute nur andeuten. Deshalb habe ich auch Literatur mit, wo diese Dinge ausführlich begründet sind. Auch eine neue Lexikonreihe, die auch hier zum ersten Mal zum Teil ausliegt, da können Sie manches finden. Nun, die katholische Kirche ist deshalb angeschlagen durch diese interreligiöse Ökumene, kann nicht mehr wirklich etwas sagen kritisch dazu. Genauso die evangelischen Kirchen weithin. Ich erinnere an Kirchentage, wo gemeinsame Gebetsveranstaltungen stattfinden gegen diese ganz klaren Aussagen des Wortes Gottes oder des ersten Gebots, wo Gott der Herr selber spricht: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das war übrigens die Jahreslosung 1986, als zum ersten Mal dieses schreckliche sogenannte Friedensgebet in Assisi stattfand, mit den Vertretern christlicher Konfessionen und heidnischer Religionen gleichzeitig. Dalai Lama, Medizinmänner, Ahnengeisterverehrer, alle waren sie nach Assisi gekommen, um für den Frieden zu beten. Wie kann man denn da noch missionieren? Sie merken, wir werden immer mehr in die Fundamentalismus-Ecke gedrängt, wenn man die Bibel noch ernst nimmt. Da wäre auch Martin Luther, Zwingli, Calvin, alle wären heute Fundamentalisten. Sind wir in guter Gesellschaft, denke ich, liebe Geschwister. Ja, noch schlimmer, es wurde eine Enquete-Kommission eingesetzt. Darauf gehe ich aber gleich noch ein. Ich muss aber noch sagen, dass, und das ist jetzt noch stärker in der evangelischen Kirche, die ethische Aufweichung ja auch eingetreten ist. Es geht ja schon so weit, dass etwa in Deutschland in manchen Kirchengemeinden homosexuelle Paare gesegnet werden. Aber wie kann man etwas segnen, was Gott der Herr nicht segnet, wo Gott sagt, das ist Sünde? Wir merken, wie verblendet viele Menschen heute sind, auch wenn sie eine theologische Ausbildung hinter sich haben. Vielleicht gerade deshalb, Fragezeichen. Weil da wird ja vieles schon zerstört. Es ist nicht alles schlecht im Theologiestudium. Ja, wir wollen auch hier fair sein, aber Bibelkritik,
feministische Theologie, tiefenpsychologische Auslegung, Drewermann, Anselm Grün wäre hier zu nennen und vieles andere, da wird den Leuten das Wort Gottes entzogen. Es geht nur noch um die innerpsychischen Dinge, es geht um aktuelle Zeiteinflüsse, aber nicht mehr um das Wort Gottes in seiner reinen und klaren Aussage. Es soll in Deutschland jetzt im Herbst erscheinen eine feministische Bibel in frauengerechter Sprache. Da wird also das Wort Gottes neu übersetzt und wo Brüder steht, wird dann auch Schwestern ergänzt. Aber noch schlimmer ist es ja, ich habe ja gar nichts gegen die Schwestern, versteht mich bitte richtig. Die Bibel spricht auch an etlichen Stellen von den Schwestern. Wir müssen das nicht erst noch ergänzen. Die ersten Zeuginnen der Auferstehung waren zum Beispiel Frauen. Aber es wird dann geschrieben, Pharisäer und Pharisäerinnen, obwohl es das gar nicht geben konnte. Ja, das war unmöglich in der Antike und im Judentum. Oder Heilige Geistkraft oder Vater und Mutter Unsere und lauter solche Dinge. Ja, da kommen heidnische Muttergottheiten wieder hinein, ganz so unbemerkt und schleichend. Aber ich muss doch noch sagen, die Evangelikalen haben sich auch ein Eigentor geschossen mit der sogenannten Volksbibel. Wir haben in unserem Zeitjournal Stellung genommen, da läuft eine Unterschriftensammlung dagegen. Ich habe noch 5 Exemplare hier, sonst können Sie es auch nachbestellen. Ich schicke die Unterschriftenliste an unseren Versandchef und der schickt denen, die es wollen, auch noch, das zweite Heft ist noch lieferbar, noch nach, wenn sie es möchten. Da ist die Erklärung zur Volksbibel drin mit der Überschrift, Gott lässt sich nicht spotten. Ja, nur so viel dazu. Die Begriffe, die mit A und SCH anfangen, die sind da auf jeder Seite mehrfach zu finden. Ja, ich möchte die Begriffe jetzt hier nicht nennen in einem geistlichen Vortrag. Und das soll nun Gottes Wort sein und so soll Jesus geredet haben. Niemals. Gottes Sohn ist rein und sündlos. Er nimmt keine Fäkalausdrücke in den Mund, die aus der Unterwelt stammen. Wie weit muss man verblendet sein als evangelikale, größte Verlagsgruppe in Deutschland, die so etwas verlegt? Stiftung Christliche Medien, ich darf es einmal hier so nennen. Also es ist eine endzeitliche Situation, dadurch sind wir aber gelähmt. Nicht wir, aber viele, die sich evangelikal nennen, die sich Christen nennen, sind gelähmt, noch etwas zu sagen. Und das Schlimme ist nun, dass zu einer Polarisierung kommt, innerhalb, sage ich mal, des Lagers, das sich bisher evangelikal nannte, konservativ. Wir haben schon längst eine Spaltung, die noch nicht von allen erkannt wird, die wir uns auch nie gewünscht haben, aber die schon seit einigen Jahren immer unübersehbarer ist, innerhalb der evangelikalen Bewegung. Und nun hat der Deutsche Bundestag, ich spreche eben aus deutscher Erfahrung, aber auch exemplarisch für die Schweiz, bereits in den 90er Jahren eine Enquete-Kommission eingesetzt zur Untersuchung von sogenannten Sekten und Psychogruppen. Und da hat man also Vereinigungen als verfassungsfeindlich untersucht oder als Sekte. Und dann erschien ein Presseartikel am 24. April 1997, Nachrichtenagentur AFP, da heißt es, 800.000 Deutsche bekennen sich zu Sekten. Und in dieser Auswertung waren neben wirklichen Sekten wie Scientology, Zeugen Jehovas oder anderen auch Freikirchen aufgezählt, wie Baptisten, Mennoniten und andere Freikirchen, sage ich mal. Und das ist eine besorgniserregende Tendenz, dass alles, was nicht Großkirche ist, sehr schnell in die Sektenecke gedrückt wird. Das wird der biblischen Realität nicht gerecht. Nun, man hat, ich weiß nicht, wie viel Zeit bleibt mir denn noch? Halbe Stunde? Ja, ich muss es mal fragen. Dieser Zwischenbericht der Enquete-Kommission geht von einem sogenannten problemorientierten Ansatz aus und legt seine Einordnung politische, juristische, soziologische und psychologische Kriterien zugrunde. Aber keine theologischen Kriterien. Und das ist das Fatale. Psychologisch haben die folgende Erscheinungen, zum Beispiel Verteufelung der Jugendkultur, ein dämonologisch begründeter Dualismus, so heißt es ja, entschuldigen Sie die Fremdwörter, also wenn man noch an Dämonen glaubt oder vielleicht sich nicht so anzieht, wie die Welt sich anzieht, also das sei alles schon sektiererisch. Ich habe es jetzt mal übersetzt, das wird dann sehr schnell in diese Ecke gedrängt. Oder auch soziologische Kriterien, also klein, nicht so groß, auch politische, nicht, übernehmen nicht alles, was der Staat ihnen vorschreibt sozusagen oder arbeiten nicht zusammen mit dem Staat, so wie es sein sollte. Solche Kriterien, aber man hat nicht die theologischen Kriterien zugrunde gelegt. Und biblisch-theologisch gibt es nur ein Kriterium für Sekten. Und welches ist das? Wer in seiner Lehre und in seinem Leben von den eindeutigen Lehren der Heiligen Schrift, insbesondere des Neuen Testamentes, abweicht, ist Sektierer. Abgespalten, abgetrennt von der Wahrheit des Wortes Gottes. Alles andere sind keine ausreichenden Kriterien. Es kann ja mal sein, dass es gefährliche Erscheinungen gibt bei Strömungen. Ja, das ist ganz klar. Und da wollen wir auch warnen. Oder dass es Gruppen gibt, die sich von allen anderen Christen abgrenzen und sagen, nur wir sind die einzig richtige Gemeinde. Das sehe ich auch als sektiererisch, auch wenn man sich streng auf die Bibel beruft. Aber das ist nicht biblisch, sondern es gibt auch noch andere Schafe, ja, nicht nur die einzige Gemeinde oder Gruppierung. Aber es darf keine Abweichung in den eindeutigen biblischen Lehren sein, in zentralen Fragen. Es gibt natürlich Randfragen, ja, wo diskutiert wird, wo, denke ich, auch die Aussagen unterschiedlich interpretierbar sind. Aber es gibt zentrale Fragen, wer ist Gott, wer ist Jesus Christus, was ist Erlösung, Kreuzestod Jesu, Auferstehung. All diese Dinge sind zentral, Rechtfertigung aus Gnaden, aus Glauben, auch die vier allein, der Reformation allein, die Bibel allein, Jesus allein aus Gnaden und Glauben. Daran können wir nicht rütteln. Und wer davon abweicht, stellt sich selber dann in die Sektenecke nach biblisch-theologischer Sicht, aber nicht diese soziologischen und psychologischen Dinge. Und dann wird zum Beispiel geschrieben in dieser Enquete-Kommission, auf Seite 197, der traditionsgeleitete Typus kommt in dieser Form nur im fundamentalistisch-christlichen Milieu vor. Und da gibt es auch eine Überschrift, fundamentalistische Strömungen in Gruppen und Bewegungen christlicher Herkunft und so weiter. Also da wird das auch verwendet. Nun müssen wir noch ganz kurz fragen, was ist eigentlich Fundamentalismus? Das gibt es ja nicht nur im christlichen Bereich, das wissen wir ja auch, dieser Begriff. Grundsätzlich spricht man von Fundamentalisten, von Menschen, die sich kompromisslos auf ihre eigenen Grundlagen stützen, die an ihrer Religion oder auch an ihrer Überzeugung festhalten, die das nicht verwässern. Zum Beispiel, was die Religionen angeht, wenden sich Fundamentalisten, auch etwa im Islam und anderen Religionen, gegen Relativismus, sexuelle Freizügigkeit, Pluralismus, Toleranz und Ähnliches. Deshalb wird sogenannten Fundamentalisten oder auch wirklichen sehr oft Intoleranz vorgeworfen. Der Begriff kommt eigentlich aus dem Protestantismus der USA Anfang des 20. Jahrhunderts. Damals hat man sich, ich denke zu Recht, gegen liberale Aufweichungstendenzen in den Kirchen gewehrt und konservative führende Theologen aus den USA und anderen Ländern haben eine Schriftenreihe herausgegeben, die hieß The Fundamentals. Die Grundlagen zu Deutsch, ja, die Fundamente. Und in diesen Schriften wurden 5 Grundwahrheiten des christlichen Glaubens betont und festgehalten. Die Irrtumslosigkeit der Bibel, die Gottheit Jesu Christi, die Geburt Jesu von der Jungfrau Maria, die stellvertretende Sühne Jesu Christi am Kreuz und die leibliche Auferstehung der Toten bei der Wiederkunft Christi. Und jetzt frage ich Sie, sind das irgendwelche sektiererischen Lehren, die man in der Fundamentalismus-Ecke drücken kann? Es sind ganz klare biblische Grundlehren, die auch, sage ich mal, von vielen Christen vertreten werden in verschiedenen Kirchen. Will man die jetzt alle als Fundamentalisten bezeichnen? Man hat dann sehr schnell den Begriff ja auch ausgedehnt auf andere Strömungen, etwa vor allem im Islam, etwa die Muslimbruderschaft, die einen islamischen Staat aufrichten will, die sich gegen die säkularen Systeme, die weltlichen Staatssysteme wehrt und die das islamische Recht verbindlich einführen will. Ähnliche Bestrebungen gibt es etwa auch beim sogenannten hinduistischen Fundamentalismus, wo man ein Großindien möchte und alle sollen Hindus werden. Aber was unterscheidet denn sogenannte christliche Fundamentalisten etwa von islamischen Fundamentalisten? Es gibt ganz wichtigen Unterschied, der aber gerade entscheidend ist für die Diskussion. Nämlich, dass wir als Christen nach dem Liebesgebot Jesu handeln. Liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, ja, und so weiter aus der Bergpredigt. Wir würden also von der Bibel her nie die Legitimation haben, unsere Feinde zu töten. als Christen vom Neuen Testament her, sondern es gilt das Liebesgebot. Das kann ein Moslem so nicht sagen vom Koran her. Es gibt viele Stellen, wir haben die auch aufgelistet, etwa im Ökumene-Handbuch, wo es eben oft heißt, tötet eure Feinde. Und das wird nun in einen Topf geworfen, ja, verstehen Sie? Und das ist nicht fair, das ist nicht richtig. Und so wird getan, als wären Christen so ähnlich wie gewalttätige muslimische, islamistische Fundamentalisten, wie das heute bezeichnet wird. Nebenbei vielleicht ein Wort, es gibt auch einen jüdischen Fundamentalismus bei den ultraorthodoxen Juden, aber zwei total entgegengesetzte Sichtweisen. Es gibt den Zionismus, der den heutigen Staat Israel als das wiedererstehende Israel aus alter Zeit sieht, von der Bibel her. Aber es gibt, und das wissen vielleicht nicht viele, auch eine total entgegengesetzte Richtung bei chassidischen Strömungen. Die lehnen den Staat Israel ab und meinen, dass da durch die Existenz, die Ankunft des Messias verhindert würde. Also zwei entgegengesetzte Strömungen. Vielleicht noch interessant mal, weil das oft nicht bekannt ist. Deshalb gibt es manchmal Juden, die mit den Palästinensern zusammenarbeiten. Die sehen sich auch als orthodox an. Aber das wäre ein Thema für sich. Müssen wir mal selber einen Vortrag machen. Schlimm ist aber, dass sich diese Fundamentalisten-Keule schon so auch gegen Christen gerichtet hat, dass es immer mehr Strömungen gibt, die sich deshalb gegen diesen Begriff abgrenzen. Es wäre natürlich auch zu überlegen, ich verwende den Begriff in der Regel auch nicht, sondern bezeichne mich als bibeltreuer Christ, ja, gerade weil der Begriff so negativ besetzt ist. Andererseits aber wird der Begriff Fundamentalismus immer wieder in Verbindung mit der Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift verwendet, also die Lehre, dass die Bibel nicht nur in Glaubens- und Lebensfragen ohne Fehler ist, sondern auch in naturwissenschaftlichen, historischen und geografischen Fragen. Auch geologischen Fragen, etwa Sechstageschöpfung, Sintflut und so weiter, dass das alles wirklich ernst zu nehmen ist, weil Gott ist ja kein Ding unmöglich. Er hätte die Welt auch in einer Sekunde erschaffen können. Warum nicht in 6 Tagen? Und er hat auch die Rotlichtverschiebung schon mitgeschaffen und so weiter, aber das wäre wieder ein Thema für sich. Da müssten Sie mal den Professor Gitt oder so einen Fachmann aus dem naturwissenschaftlichen Bereich einladen. Nun, deshalb, ich war etwas schockiert, dass auch selbst die deutsche Bekenntnisbewegung sich jetzt von Fundamentalismus abgegrenzt hat, die ja bisher als Bollwerk der Bibeltreue galt, aber im Jubiläumsheft zum 40. Jahr, 40 Jahre Bekenntnisbewegung, da wurde Folgendes formuliert und das hat mich sehr, sehr traurig gemacht. Die hier in diesem Heft gesammelten Lebensläufe von Vätern unserer Bekenntnisbewegung belegen eindrucksvoll, dass es sich von allem Anfang an nicht um Fundamentalisten gehandelt hat, die diesen Weg gegangen sind, sondern um ernste, in der Heiligen Schrift gegründete Männer, die in Lehramt und Pfarramt Großes geleistet haben. Sie waren keine Sonderlinge, die irgendein privates Fündlein zum Gesetz für die Allgemeinheit gemacht hätten, um ihre geistlich hochgepeitschten Gefolgsleute, um sich zu einer neuen Gruppierung zu sammeln. Sie alle standen treu im Dienst ihrer evangelischen Kirche, warnten daher auch vor den Abirrungen und Modeströmungen, die sie sich abzeichnen sahen. Wir bleiben so lange in der Kirche, bis man uns exkommuniziert, denn wir sind Kirche. Zitat Ende. Dagegen hat der Vorsitzende der Bekenntnisbewegung Westfalen protestiert, also des Landesverbandes, der sich auch schon abgetrennt hat von der Bundesbewegung und der konservativer ist als die Bundesbewegung. Walter Keim fragt kritisch, soll diese Jubiläumsnummer ein Versuch sein, die Bekenntnisbewegung vom Fundamentalismusverdacht abzusetzen und reinzuwaschen? Soll die Bekenntnisbewegung auf diese Weise wieder ein Stück Bewunderung und Anerkennung, wenigstens unter positiven Theologen, aber doch unter gemäßigten Bibelkritikern, zurückgewinnen? Nach meinem Verständnis steht doch ein Jubiläum an und keine Fundamentalismusdebatte. Leider war es von allem Anfang so, dass die Männer der ersten Stunde eine unterschiedliche Stellung zur Heiligen Schrift hatten in der Bekenntnisbewegung. Das weiß ich auch. Dies war hinterher oft Anlass zu Spannungen und Entzweiungen. Leider ist dies auch heute nicht anders, wie die Auseinandersetzungen der letzten Jahre deutlich zeigen. Warum können Theologen, vor allem die der Bekenntnisbewegung, in der Einfalt des Glaubens sich nicht dem Apostel Paulus anschließen, der sagt, ich glaube allem, was geschrieben steht im Gesetz und in den Propheten, und die Schmach tragen, eventuell als Fundamentalisten verschrien zu werden. Zitat Ende. Also Sie merken, diese Polarisierung geht mitten in unsere Lager hinein. Und es gibt heute wahrscheinlich kaum noch eine Vereinigung, die nicht von diesen Diskussionen und Spaltungen gefeit ist. Eine sehr traurige, endzeitliche Situation. Der Jurist Thomas Zimmermanns hat in seinem Buch Christen unter Druck eine sehr bemerkenswerte Aussage gemacht, wie diese Strategie abläuft, nämlich die Bibeltreuen zu spalten. Er hat gesagt, diese Diffamierungskampagnen, denn wir werden ja als Christen diffamiert, als Fundamentalisten, das ist ja das Paradoxe oder vielleicht auch Logische, dass nämlich wir auch diskriminiert werden. Verstehen Sie? Wir werden ja als Fundamentalisten diskriminiert, aber uns wird wahrscheinlich keiner schützen. Das ist nämlich das Interessante. Und Zimmermanns als Jurist schreibt Folgendes. Diese Diffamierungskampagnen werden sich kaum gegen alle bibeltreuen Christen und Gemeinschaften gleichzeitig richten. Vielmehr werden sie sich zunächst nur gegen solche richten, gegen solche, die die gegenwärtige geistige und politische Situation am klarsten erkennen und die am deutlichsten hin nach außen argumentieren, diese Warnung. Der Sinn dieser Vorgehensweise liegt zum einen darin, in der Öffentlichkeit nicht den Eindruck aufkommen zu lassen, es finde so etwas wie eine Christenverfolgung statt. Also sind ja nur wenige, nicht? Die meisten Christen werden nicht verfolgt, genau wie in China, die offiziellen Kirchen, die man dann vorzeigt. Aber die anderen Millionen Christen. Und weiter schreibt Zimmermanns, zum anderen sollen auf diese Weise die Gemäßigten unter den Bibeltreuen veranlasst werden, sich von den Radikaleren zu distanzieren. Merken Sie was? Das erleben wir genau in Deutschland. Auch ich am eigenen Leib die letzten Jahre sehr massiv. Nochmal, die Gemäßigten sollen veranlasst werden, sich von den Radikaleren zu distanzieren. Das geht manchmal bis zum Hausverbot, liebe Geschwister. Zimmermanns schreibt weiter, auf diese Weise soll eine Spaltung des bibeltreuen Lagers und eine Isolierung der engagiertesten Bekenner herbeigeführt werden. Schon jetzt gibt es deutliche Anhaltspunkte, dass diese Rechnung zumindest vorläufig aufgehen wird. Zitat Ende. Man sehe nur, wie sich in Deutschland die Evangelische Allianz jetzt verhält mit allen Konfessionen, und die weltweite Allianz hat jetzt ein Programm zusammen mit der UNO gestartet, sicherlich gute Ziele. Wir sind auch gegen Hunger, gegen Analphabetismus. Aber wenn man dann hört, dass die UNO ja auch die Freigabe der Abtreibung und alles fordert gegen die Überbevölkerung und dass man dann mit solchen Gremien zusammenarbeiten kann plötzlich, auch in solchen Programmen, dann muss man sich doch wundern. Da haben selbst Vertreter der Deutschen Evangelischen Allianz, Ältere, gegen diese neue Politik protestiert, etwa Rolf Schäffbuch und andere. Der Name ist vielleicht auch hier nicht unbekannt. Diese sogenannten Altersvertreter haben sich dazu nochmal geäußert. Dann gibt es diffamierende Schlagzeilen, die möchte ich jetzt aus Zeitgründen weglassen. Und auch Schädigung bibeltreuer Gemeinden, Spaltungen, Isolierung der engagiertesten Vertreter. Nun komme ich zum Schluss. Was ist nun unser Verhalten? Wie sollen wir dem begegnen? Ich habe ja am Anfang schon gesagt, diese Trostworte, wo der Herr uns verheißt, kein Haar von eurem Haupt soll verloren gehen und der Herr wird uns Mund und Weisheit geben, was wir reden sollen. Daran dürfen wir festhalten. Aber wir müssen sehen, dass wir einsamer werden, auch innerhalb des christlichen Lagers. Das ist an sich die schwerste und traurigste Entwicklung. In allem wird ein Wort wichtige Bedeutung gewinnen. In Apostelgeschichte 5, Vers 29 lesen wir das. Vorausschicken möchte ich, dass wir natürlich auch Römer 13 befolgen. Wir sind treue, gehorsame Untertanen der Obrigkeit bis zu einer Grenze. Und die steht in Apostelgeschichte 5, Vers 29. Und da geht es dann um Gesetze, die gegen den Glauben, gegen das Wort Gottes, gegen die Gebote Gottes stehen. Der Zusammenhang ist ja, dass man den Jüngern, den Aposteln, Redeverbot erteilen wollte. Sie sollten nicht mehr von Jesus verkündigen. Und wer hat ihnen das erteilen wollen? Haben Sie schon gemerkt? Die religiöse Führungsschicht, der Hohe Rat. Heute würde man von Kirchenleitungen reden. Bitte, ich möchte jetzt nicht zu konkret werden. Aber Hier heißt es in Apostelgeschichte 5, Vers 29, beziehungsweise ich lese mal ab Vers 27 den Zusammenhang. Und sie brachten sie, nämlich die Apostel, und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der hohe Priester, also der Papst der damaligen Zeit, fragte sie und sprach: Wir haben euch doch mit Ernst geboten, dass ihr nicht solltet lehren in diesem Namen, im Namen Jesu nämlich. Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt dieses Menschenblut, Jesu Blut, über uns bringen. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ist bei mir fett geschrieben in der Lutherbibel. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, welchen ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, zu geben Israel Buße und Vergebung der Sünden. Und wir sind Zeugen dieser Ereignisse. Und der Heilige Geist, welchen Gott gegeben hat, denen, die ihm gehorchen. Da sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie dachten, sie zu töten. Es heißt auch einmal beim Volk, dass ihnen durchs Herz ging nach der Pfingstpredigt des Petrus und sie haben sich bekehrt und taufen lassen. Aber hier, denen geht es auch durchs Herz, aber anders. Sie gedachten, sie zu töten. Das ist erschütternd, wie verblendet sie waren, als sie den Herrn gekreuzigt haben und wie verblendet sie jetzt immer noch waren, nachdem die Apostel den auferstandenen Herrn verkündigt hatten. Und sie hatten ja nicht den Leichnam Jesu im Grab, um ihn vorzuweisen. Der Herr ist wirklich auferstanden. Das dürfen wir auch heute bezeugen. Falls hier jemand ist, der vielleicht sich jetzt gewundert hat, was das alles soll, der noch nie die Bibel wirklich gelesen hat, ich lade dich ein, lies doch die Bibel. Versteh einmal, wer der Herr Jesus ist, was er für dich getan hat, dass er am Kreuz gestorben ist, um deine Schuld, um alles Böse aus deinem Leben wegzuwaschen, dich reinzuwaschen. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Und dass er auferstanden ist und lebt und auch hier heute unsichtbar mitten unter uns ist, durch seinen Heiligen Geist. Das ist das Evangelium, jetzt ganz kurz gesagt. Also es geht hier nicht um irgendwelche theoretischen Diskussionen, es geht um Existenzfragen. Und wir haben gemerkt, wie die Jünger bereit waren, ihre Existenz hinzugeben, ihr Leben zu opfern für den Herrn. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Thomas Zimmermann schreibt in seinem Buch Christen unter Druck: Die christliche Gemeinde hat ihren Gliedern das Wort Gottes zu verkündigen. Und zwar nicht nur das reine Wort Gottes, sondern auch das ganze Wort Gottes. Zitat von Richard Wurmbrand. Und weiter schreibt Zimmermanns: Dieser Verpflichtung würde sie untreu, wenn sie bestimmte biblische Wahrheiten aus ihrer Verkündigung ausklammerte. Es ist heute zum Beispiel sehr unpopulär, von Buße zu reden, von Verdammnis, von Hölle, von Gericht. Aber das können wir nicht verschweigen, wenn wir von der Liebe Gottes reden, weil die Liebe Gottes doch viel heller aufleuchtet, wenn wir sehen, aus welcher Verlorenheit wir errettet worden sind durch sein Blut, durch das Blut Jesu Christi. Die Kirche würde untreu, wenn sie bestimmte biblische Wahrheiten aus ihrer Verkündigung ausklammerte. Der Wunsch, Diffamierungen und Beeinträchtigungen des öffentlichen Ansehens zu vermeiden, ist kein geistlich und sachlich anzuerkennendes, sondern lediglich ein, wenn auch verständliches, menschliches Motiv. Dies gilt nicht nur hinsichtlich der unmittelbar an die Gemeinde gerichteten Verkündigung, sondern auch hinsichtlich der an Regierung und Gesellschaft gerichteten Verkündigung von Gesetz und Evangelium. Und ich schließe jetzt mit einem Satz auch, den Zimmermanns hier so stehen hat in seinem wichtigen Heft. Selbst durch staatliche Weisungen, Gesetze oder Verbote darf sich die Kirche nicht von der richtigen und vollständigen Erfüllung ihres Verkündigungsauftrags abbringen lassen, denn sie würde sich dadurch zu Sünde und Ungehorsam verleiten lassen. In solchen Fällen gilt vielmehr Apostelgeschichte 5, 29, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Möge uns Gott, der Herr, dazu auch Kraft schenken, wenn es einmal etwas kosten sollte.